Guten Tag, wir freuen uns, dass so viele gekommen sind. Und wir wollen uns ganz herzlich bedanken, einmal beim Kuratorenteam, das uns eingeladen hat, ganz besonders bei der Technik und bei der Organisation, die uns geholfen haben, das hier alles aufzubauen, und auch bei den Vorrednerinnen der letzten Tage, die uns auch viele neue Perspektiven auf unser Thema eröffnet haben.
»2010, kurz vor dem Ausbrechen des arabischen Frühlings, verdoppelten sich in kürzester Zeit weltweit die Preise für Mais und Weizen. Begründet wurde dies unter anderem mit dem steigenden Fleischkonsum in China und Indien und generell der wachsenden Weltbevölkerung. Erst viel später wurde klar, dass große Renten- und Investmentfonds nach dem Zusammenbruch des amerikanischen Immobilienmarktes nach neuen Anlagemöglichkeiten suchten. Milliarden flossen in Commodity Futures auf Grundnahrungsmittel und katapultierten die Preise nach oben, ohne Rücksicht auf die fatalen Folgen für die Bevölkerung in Staaten, die Weizen importieren mussten. Das ist ein Beispiel für die Auswirkungen von dem Handel mit der traditionellsten Form von Derivaten, mit Commodity Futures. Dabei stellen diese Derivate, die sich auf Waren wie Weizen, Gold oder Schweinebäuche beziehen, insgesamt nur weniger als 1% des gesamten Derivatemarkts. Über 90% sind heute Finanzderivate. Und daran zeigt sich ihre Wirkmächtigkeit. Also es lässt sich erahnen, was man mit den Finanzderivaten alles bewirken kann. Wir werden in der kommenden halben Stunde diskutieren, wie sich das immer schon ambivalente Verhältnis zwischen Staat und Finanz, Kapital, durch Finanzderivate seit den 70er Jahren qualitativ verändert und zu ganz neuen Höhen von Gewinn und Verlust und fruchtbarer Durchdringung entwickelt.
Was also sind Derivate? Derivate sind vielgestaltig, mit wohlklingenden Namen wie Futures, Forwards, Options, Swaps, Collateral Debt Obligations, Exchange Traded Funds und so weiter. Gemeinsam ist allen Derivaten, dass sie auf die Zukunft gerichtete, extrem komplexe Verträge sind. Die Vertragspartner wetten gegeneinander auf die zukünftige Preisentwicklung des dem Vertrag zugrunde liegenden Wertes, des sogenannten Underlying. Man kann Derivate kaufen und verkaufen, ohne den zugrunde liegenden Vermögenswert oder auch nur einen Anteil davon tatsächlich zu besitzen. Sie sind mit einer genialen Hebelwirkung ausgestattet. Das bedeutet, mit einem geringen Einsatz kann man ein Vielfaches seines Investments gewinnen oder auch verlieren. Das nennt man Leverage. Dabei generieren Derivate keine Werte. Was eine Seite gewinnt, muss die andere verlieren. Derivate dienen auch als eine Anlageform, die sich wie Gold staatlicher Kontrolle entzieht. Im Gegensatz zum Edelmetall gibt es keine materielle Begrenzung. Sie können unendlich erschaffen und zu Geld gemacht werden. Offiziell wird die Funktion von Derivaten als Instrumente zur Preisfindung und zum Risikomanagement beschrieben. Wir kommen noch darauf zurück. Wir hatten uns entschieden, den Vortrag auf Deutsch zu halten, weil wir dachten, dass es uns leichter fällt. Tatsächlich mussten wir dann alle diese Begriffe aus der Finanz, die wir auf Englisch gelernt hatten, ins Deutsche übersetzen. Was auf Englisch so leicht und elegant klingt, kommt auf Deutsch etwas hölzern und verstaubt daher. Zum Beispiel Hebelwirkung, Leverage, Vermögenswert, Asset oder Warenterminbörse, Exchange.
We must protect the position of the American dollar as a pillar of monetary stability around the world. In recent weeks, the speculators have been waging an all-out war on the American dollar. I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold. I'm determined that the American dollar must never again be a hostage in the hands of international speculators.
Mit seiner Rede vom 15. August beendete Richard Nixon faktisch das Bretton Woods-Abkommen. Es ging nicht nur darum, vorübergehend kein Gold mehr rauszurücken. Diese Maßnahme war eingebettet in eine ganze Reihe von repressiven Aktionen der Regierung Nixon, die das Ziel verfolgten, den Dollar im Verhältnis zu den europäischen Währungen und dem Yen abzuwerten. An Demagogie ist diese Fernsehansprache Nixons kaum zu überbieten. Während er dem Volk vormacht, dass die massiv unter Druck geratene Wirtschaft der USA Opfer internationaler Spekulanten ist, öffnet die Regierung eben diesen Spekulanten, wie wir noch sehen werden, Tür und Tor. Der Rede vorausgegangen waren protektionistische Maßnahmen, die über schlichte Erpressung der internationalen Konkurrenz erreicht wurden. Japan und Korea wurden zu freiwilligen Quoten für Textilexporte in die USA gezwungen. Der Deutschen Bundesbank wurde klargemacht, dass man die amerikanischen Truppen auch abziehen könne, wenn sie von ihrem Recht Gebrauch machen würde, Dollar in Gold umzutauschen. Die Liste ließe sich erweitern. Während der gesamten Dekade spitzte sich die Lage weiter zu. Um die Kosten für den Vietnamkrieg aufbringen zu können, pumpte die US-Regierung die Geldmenge auf, was die Inflation verstärkte und das Vertrauen in den Dollar weiter beschädigte. Die Stagflation der nordamerikanischen Wirtschaft hielt trotz aller Bemühungen der Regierungen bis in die 80er Jahre an. Die Vereinigten Staaten zwangen indirekt ihre Bündnispartner, Dollars zu kaufen. Das war deren einzige Möglichkeit, einer weiteren Aufwertung ihrer Währungen entgegenzuwirken. Damit konsolidierten die USA den Dollar als Ankerwährung bis heute und lösten gleichzeitig auf elegante Art ihre Schuldenkrise. Die Handelspartner übernehmen die US-Auslandsschulden und verzichten zähneknirschend auf deren Rückzahlung.
Vor diesem Hintergrund erscheint die Idee von Leo Melamed, Chef der Chicago Mercantile Exchange, für einen Future auf Währungen und einer Börse, an der nur Finanzinstrumente gehandelt werden sollten, gar nicht so ungewöhnlich. Damals aber war diese Idee unerhört verwegen. Er nannte es selbst eine Maverick Idea, absolut einzigartig. Für uns ist von Belang, dass diese Idee zwar vor dem Hintergrund eines bröckelnden Systems festgelegter Wechselkurse entstammt, aber ganz der Logik des Handels mit traditionellen Commodity Futures, gedacht war. Das heißt, nicht das Bedürfnis nach Absicherung gegen schwankende Wechselkurse war zuerst da und deswegen entwickelte man ein entsprechendes Instrument, sondern die ersten Finanzderivate wurden aus der Logik der Warenterminbörsen entwickelt. Und diese Logik sagt, hat man erst einen gewissen Abstraktionsgrad akzeptiert, kann man auf alles einen Future, eine Option oder ein sonstiges Instrument erfinden. In Melameds Worten:
I wanted to organize a futures exchange that would deal exclusively in monetary instruments. The first instrument was to be the real thing. Money. Instinctively, I knew there was a tremendous opportunity in this new contract. And something else. No one could squeeze and corner a currency market. Economics was going to dictate the market.
Leo Melamed machte sich an die Arbeit, um seiner Idee für einen Markt, in dem es in erster Linie darum ging, Geld zu machen, auf den Weg zu helfen. An der University of Chicago lehrte Milton Friedman, ein Ökonom, den Melamed bewunderte. Er nahm Kontakt auf zu Friedman und bat ihn um Unterstützung. Als Nixon im August 1971 das Goldfenster schloss, schrieb Friedman für 5.000 Dollar ein Statement für Melamed.
The need for futures markets and currencies. The U.S. is in many ways a natural place for the major futures markets to develop. And it is very much in the national interest that the futures market and currencies should develop here. The U.S. is a natural place for the futures market because the dollar is almost certain to continue to be the major intervention currency for central banks and the major vehicle currency for international transactions.
Das war der Beginn einer langen Freundschaft. Milton Friedmans Unterstützung öffnete die Türen auf höchster Ebene. Der damalige Finanzminister George Shultz und Friedman kannten sich persönlich. Wie Melamed schreibt, ging es bei seinem Antrittsbesuch in Washington nicht um die Vereinbarkeit des neuen Marktes mit bestehenden Gesetzen, sondern um ein ideologisches Einverständnis. Obwohl es zahlreiche Regulierungen für Commodity Futures, speziell für die Spekulation mit landwirtschaftlichen Produkten schon gab, wurde die neue Börse eröffnet, der Handel begann, ohne dass irgendwer genau wusste, wie sich das Ganze entwickeln würde und vor allem ohne spezifische Regulierungen. Die folgenden Jahrzehnte sind geprägt vom Erfindergeist der Finanzspezialisten, der intensiven Lobbyarbeit des Old Boy Networks und dem Kampf zwischen Regulierern und Apologeten des freien Marktes.
So, das hier sind so ein paar Fotos von Leo Melameds Website. Das ist die Gallery of Leaders. Und ja, die sind alle sehr gut zu erkennen, die kennen wir alle. Hier ist Hillary. Auch international gab es viele Verbindungen. Und nicht zuletzt spielte auch die Fed eine Rolle. Aber damit aus dem gleichermaßen exotischen und verwegenen Nischenmarkt der ersten Finanzderivate der größte Markt der Welt entstehen konnte, waren Modelle aus einem völlig anderen Bereich erforderlich. Um diese Entwicklung zu verstehen, muss man sich der Spezifik von Derivaten nähern und der Bedeutung, die ihnen innerhalb des kapitalistischen Finanzsystems zukommt. Derivate erfüllen im Wesentlichen zwei Aufgaben. Sie dienen Unternehmen, Ländern, Investoren dazu, Risiken auf einen Vertragspartner zu verschieben. Gleichzeitig sind sie perfektionierte Werkzeuge, um aus Geld mehr Geld zu machen, ohne die Last von Besitz oder Arbeit. Sie sind also gleichzeitig Versicherung und Spekulationsinstrument. Im Idealfall garantiert das Instrument Gewinn ohne Risiko. Gehandelt wird folglich mit Risiko, das in Zahlen beschreibbar zur Ware gemacht wird. Die Kernfrage war also, wie berechnet man den Preis für Risiko? Diese Frage wurde 1973, zumindest vorläufig, durch die Formel von Black, Scholes und Merton zur Berechnung von Optionspreisen beantwortet. Die Formel war die Initialzündung für das explosive Wachstum des Derivatemarkts. Wegbereiter und Grundlage für die neuen ökonomischen Modelle waren Friedmans 1953 veröffentlichten Positive Economics. Entgegen dem herrschenden orthodoxen Konsens, die Grundannahmen für ein ökonomisches Modell müssten mit der Realität übereinstimmen, postulierte Friedman:
Truly important and significant hypotheses will be found to have assumptions that are wildly inaccurate descriptive representations of reality. A hypothesis is important if it explains much by little, if it abstracts the common and crucial elements from the mass of complex and detailed circumstances, and permits valid predictions on the basis of them alone. To be important, therefore, a hypothesis must be descriptively false in its assumptions.
Zur selben Zeit begann eine ganze Reihe von Forschern, grundlegend neue Annahmen zu Finanzmärkten zu formulieren, für deren Überprüfung sie zunehmend mathematische Formeln einsetzten. Schon wegen der noch lächerlich geringen Rechenkapazität der verfügbaren Computer mussten dafür die Grundannahmen so vereinfacht werden, dass sie die empirischen Beobachtungen hoffnungslos idealisierten oder ihnen völlig widersprachen. Positive Economics kam da sehr gelegen und half die bislang belächelte Disziplin der Finanzmathematik an den Universitäten neu zu positionieren.
Obwohl heftig umstritten, blieben die Grundthesen dieser Gründerjahre bis heute das Fundament für alle Formeln und Berechnungen der Finanzökonomie. Zum Beispiel die Idee der Rational Agents, die Hypothese effizienter Märkte und das Random Walk Modell.
Dafür haben wir hier ein Experiment vorbereitet, das das Random Walk Modell veranschaulichen soll.
Random Walk ist ein Beispiel dafür, wie Modelle aus der Physik auf ökonomische Zusammenhänge übertragen und unberechenbare Zusammenhänge plötzlich berechenbar werden. Ursprünglich benutzt, um als Brownian Motion die Bewegung von Teilchen in Gasen oder Flüssigkeiten zu beschreiben, ist die Behauptung der Economics: Wie bei Teilchen ist in jedem Moment die Bewegung der Preise im Markt unvorhersehbar und unabhängig von allen vorherigen Preisschritten. Der entscheidende Punkt dabei ist die Preisbewegung ein Random Walk. Dann lässt sich das ganze Arsenal der mathematischen Wahrscheinlichkeitsrechnung auf Märkte anwenden. Im 20. Jahrhundert besonders beliebt die Normalverteilung. Sie wurde auf alle statistischen Zusammenhänge angewandt und schließlich auch auf Preisbewegungen. Das war eine fatale Wahl, denn die Normalverteilung bevorzugt geringe Ausschläge. Große Abweichungen, also wirklich gefährliche Preisschwankungen, werden vernachlässigt. Die Folge ist bis heute, dass das Risiko extremer Ereignisse im Preis von Derivaten völlig unterbewertet bleibt.
Zum Beispiel? Oh. Funktioniert nicht. Also wenn was dazwischen kommt.
Die Blindheit gegenüber extremen Abweichungen resultiert daraus, dass der Raum der Ereignisse, der jeder Normalverteilung zugrunde liegt und sie begrenzt, in unserem Fall also das Aquarium, auf Preisbewegungen nicht anwendbar ist. Übersetzt ist dieser Raum der Preisbewegungen der soziale Raum, der durch komplizierte Beziehungen und Bezüge von globalisierten Gesellschaften laufend neu entsteht.
In dem seit den 70ern vorbereiteten Setting von volatilen Wechselkursen, Freihandelsabkommen, Outsourcing der Produktion und Steuersenkungen ermöglichen immer neue Derivate die Absicherung gegen immer mehr Risiken. Anders gesagt, die Möglichkeiten zur Spekulation inklusive gigantischem Leverage und Leerverkauf hebeln die bis dahin biedere Finanzwelt in eine Epoche der Ekstase, der Irrational Exuberance. In einem geschlossenen Kreislauf bestätigen sich der neue Reichtum der Finanzhändler, die normative Richtigkeit und Deregulierung der Derivatemärkte und die Orientierung staatlicher Entscheidungen an den Märkten. In einer Wirtschaftsordnung, in der die Produktion in die Länder mit den niedrigsten Arbeitskosten outgesourced werden muss und oft über mehrere Länder verteilt organisiert ist, bieten Banken ihren Kunden maßgeschneiderte Derivate für ihre ganz spezifischen Absicherungswünsche an. Diese sogenannten Over-the-Counter, kurz OTC-Derivate, machen 85% des gesamten Marktes aus. Die meistgehandelten OTC-Derivate sind Interest Rate und Currency Swaps. Das Tolle an OTC ist, dass der Handel vollkommen intransparent ist. Nur die Bank kennt die Details. In den 90er Jahren geht die Saat dieses Gesamtpakets aus einer eingängigen Theorie und der praktischen Erfolge, auf die sie verweisen kann, auf. Inzwischen hat eine ganze Generation von Studenten aus den Economics-Fakultäten Führungspositionen in Banken und Staat eingenommen und mit ihnen die Überzeugung, dass Märkte die besten Entscheidungsträger für fast alle gesellschaftlichen Aufgaben sind. Das ist der Hintergrund, vor dem sich unter der Regierung Clinton eine Orgie der Deregulierung abspielt. Krönung und Abschluss dieser Regierung war 2000 der Commodity Futures Modernization Act. All die altmodischen Hürden für die Spekulation, zum Beispiel mit Lebensmitteln, wurden beseitigt und der ohnehin intransparente OTC-Handel mit Derivaten jeglicher Kontrolle enthoben.
Um Ihnen einen Überblick zu geben, was massives Wachstum bei Finanzderivaten bedeutet, haben wir hier eine Grafik vorbereitet, in die ich mal schnell den Notional Value, also das, was formal an Derivaten im Markt gerade unterwegs ist, in Billionen, im Englischen Trillion, im Deutschen Billionen US-Dollar ausmacht in den Jahren von 1970 bis ungefähr 2010, kurz vorher, bis zur Finanzkrise. Da fangen wir in den 70er Jahren im Prinzip hier unten in der Unschärfe dieser Darstellung an. Wir haben ein enormes Wachstum in den 80er Jahren, das erkennen wir leider nicht. Dann kommt aber eben diese Clinton-Ära, in der das, wie man im Englischen so schön sagt, ein Momentum erfährt. Und 1989 ist der Moment erreicht, wo 10 Trillionen US-Dollar gehandelt werden. 1999 ist der Moment erreicht, wo 100 Trillionen gehandelt werden. Und jetzt ist nach diesem Commodity Futures Modernization Act wirklich kein Halten mehr. Und wir gehen 2007 durch die Decke. Also rechtzeitig für die Krise und rechtzeitig, um zu verstehen, warum der Finanzsektor ein unglaubliches Verhandlungspotenzial hatte zur Lösung der Krise.
Ich habe hier mal die Nullen, damit man sich das, kann man sich eigentlich nicht vorstellen, aber das sind die Nullen auf jeden Fall von diesen über 600 Billionen Dollar.
Und um noch einen Vergleich zu geben, im Jahr 2007, als wir hier durch die Decke gehen, ist das Weltbruttosozialprodukt, also alles, was an Waren und Dienstleistungen produziert wird, auf der gesamten Welt, angegeben mit 58 Trillionen, also ungefähr hier.
Es dümpelt.
Das heißt, man sieht, dass die Proportionen da einfach, da sprechen die Proportionen für sich. In den 30 Jahren von 1973 bis nach der Jahrtausendwende hat sich das Kräfteverhältnis von Nationalstaaten und Finanzwelt fundamental verschoben. Und zwar auf allen Ebenen. Vormalige Bankmanager wie Robert Rubin werden Berater im Weißen Haus und schließlich Finanzminister. Dabei geht es nicht einmal ausschließlich um direkte Beeinflussung. Die Finanzleute sind plötzlich cool und überall gefragt. Sie sind die neuen Magier, die mit Derivaten nicht nur Vermögen aus dem Nichts erschaffen, sondern die ultimative Form von Governance ausüben. Den Homo economicus zu regieren, wie Foucault sagt, ohne ihn anzufassen. In dieser Konstellation sind Derivate die Kaninchen des Magiers. Einmal aus dem Hut belästigen sie das Publikum. Das ist ein kurzer Ausschnitt aus unserem Film Fictions and Futures, Teil 1.
Oh, Price is the language of the market. The market speaks to us through prices. However, it cannot express consensus of any kind. Now, consider a simple sale. 50 futures of US corn number 2 at $5 a bushel. The seller has to believe that a bushel of corn is worth less than $5. And the buyer has to believe that a bushel is worth more than $5. $5, then, does not represent any agreement whatsoever between seller and buyer. Price is the current level of disagreement. And yet price creates our reality.
Für Staaten sind zur Finanzierung des Haushalts insbesondere Swaps interessant. Damit sichern sie sich zum Beispiel gegen Zinsschwankungen ab, und das tun alle Staaten massiv. Mit etwas komplexeren Swaps lassen sich aber auch Schulden elegant in die Zukunft transferieren und so aus den Büchern herauszaubern. Dieser Trick wurde von vielen Großbanken, speziell den Ländern der Euro-Länder, angeboten, die jedes Jahr bei der Einhaltung des 3%-Defizits ins Schwitzen kommen. Deutschland war da auch lange Zeit keine Ausnahme. Bekannt wurde aber Griechenland, das 2001, kurz vor dem Eintritt in den Euro, einen Deal mit Goldman Sachs abschloss über sogenannte Cross-Currency Swaps based on fictive exchange rates. Kurzfristig wurde das Staatsdefizit um 2,4 Milliarden reduziert, aber schon 2005 waren daraus mit etwas Pech Verbindlichkeiten in Höhe von 5,1 Milliarden Euro geworden. Die Bank kannte als Berater Griechenlands die wirkliche Lage und hatte sich mit anderen Derivaten sofort gegen ein Kreditausfallrisiko versichert. Weniger positiv gesagt, sie hatte selbst gegen den Geschäftspartner gewettet und am Ende immerhin über 500 Millionen an Gebühren kassiert. Als Randbemerkung, Mario Draghi war zur Zeit des Vertragsabschlusses Managing Director bei Goldman Sachs International Division. 10 Jahre später spielte er als Zentralbankchef bei der fehlenden Rettung Griechenlands eine entscheidende Rolle. Um Missverständnissen vorzubeugen, die Staaten der kapitalistischen Metropolen sind nicht Opfer. Sie nutzen die Derivatemärkte für ihre nationalen Interessen, auch, und das weist über Griechenland hinaus, um sie als unsichtbares Herrschaftsinstrument über die Peripherie einzusetzen. Über den Derivatemarkt wird der Preis von Währungen beeinflusst. Informationen bestimmen die Trends. Weiche Währungen haben dem nichts entgegenzusetzen. Hat die Abwärtskaskade erst einmal eingesetzt, wird millionenfach und in Millisekundenschnelle weiter auf Abwertung gesetzt. The trend is your friend. Für verschuldete Staaten und ihre Bevölkerung gilt der zynische Ratschlag: Kapitalismus muss man sich erst mal leisten können.
2003 orakelte der Investor Warren Buffett: Derivatives are weapons of mass destruction. Die Krise von 2008 legte offen, was Buffett gemeint hatte. Allein in den USA wurden in der Folge 10 Millionen Menschen aus 4 Millionen Häusern geräumt. Zwangsvollstreckungen wurden vor Gericht im Minutentakt geschlossen. Ein nie gesehener juristischer Schlachthof im Namen der Investitionssicherheit. Forderungen nach Einschränkung oder gar Verbot der Derivatemärkte wurden als ludistische Rebellion gebrandmarkt. Die politische Klasse hatte das Primat der Märkte so verinnerlicht, dass sie gar nicht auf die Idee kam, den Menschen zu helfen. Stattdessen wurden, wie wir wissen, die Banken gerettet. Daraus lassen sich verschiedene Schlüsse ziehen. Im Ernstfall eines drohenden Systemkollapses springen die Nationalstaaten als letzter Garant vom privaten Kapital ein. Too big to fail bedeutet, dass Staaten die Extremrisiken der Banken übernehmen und damit Derivate implizit subventionieren. Denn würde das volle Risiko eingepreist, müssten Derivate sehr viel teurer sein. Wie Dan Green ganz richtig sagt, Price is the last dictator. Und schließlich, indem die Finanzwelt die Nationalstaaten zur Hilfe zwingt, demonstriert sie noch im Moment ihres Quasi-Kollapses ihre Macht. We've got so much leverage. Oder auf Deutsch, wir haben den längeren Hebel.
So, wir kommen zum Schluss. Im Industriekapitalismus gab es eine unauflösbare Verbindung von Geld, Produktion und Nationalstaat. In der Ära des supranationalen Kapitalismus transzendieren Märkte die nationale Souveränität und degradieren Staaten zu Dienstleistern, die durch ihr Rechtssystem die Umsetzung wirtschaftlicher Verträge garantieren. Ansonsten bleibt Staaten noch, ihre Infrastruktur und ihr Humankapital zu optimieren, um im Wettbewerb mit guten Ratings um Kapitalzufluss konkurrieren zu können. Derivate spielen in diesem Prozess auf allen Ebenen mit. Sie ermöglichen das Rating von Unternehmen und Staaten in Echtzeit. Damit werden sie zum Druckmittel, das politische Prozesse als quasi natürliche Autorität überformt. Kein Zentralbanker, keine Ministerin, die nicht das strafende Über-Ich der Märkte bei jeder Äußerung mitdenkt. Der Status quo ließe sich wenig optimistisch als eine Allianz aus supranationaler Finanz- und Nationalstaaten beschreiben. Das Schlimmste aus zwei Welten. Allerdings ist keineswegs gesagt, dass dieses Monster das Ende der Geschichte darstellt. Wenn wir uns fragen, was der unausweichlich scheinenden Ausweitung dieses Systems entgegenstehen könnte, fällt der Blick momentan zuerst auf zwei ebenso unerfreuliche Entwicklungen. Zum einen die Gefahr einer über Erderwärmung und Ressourcenverbrauch katalysierten Umweltkatastrophe, zum anderen ein nationalistischer Backlash, wie man ihn an vielen Orten der Welt gerade beobachten kann.
Während die meisten Menschen damit beschäftigt sind, ihren Alltag zu organisieren, werden kontinuierlich Gesetze gemacht, Finanzinstrumente erfunden, Regulierungen zurückgenommen und internationale Verträge abgeschlossen, die unser Leben betreffen. Am Ende wird uns die Rechnung präsentiert. Um sie reklamieren zu können, brauchen wir eine Aktualisierung unseres ökonomischen Wissens. Die nächste Krise kommt bestimmt, so viel ist sicher. Statt wieder zuzusehen, wie Nationalstaaten die Finanzmärkte und damit sich selber retten, könnten wir mal einen Reset ausprobieren. Vielen Dank. Ich muss alles mitnehmen.